möchte gern mit euch lesen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 bis 3. Jesaja 61, 1 bis 3. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Amen. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Mit diesen Worten schockt Jesus 800 Jahre, nachdem Jesaja das geschrieben hat, seine Zuhörer. In der Synagoge in seiner Heimatstadt Nazareth war er eigentlich gewöhnlicher Gottesdienstbesucher. Er wurde dann gebeten, die Schriftlesung zu halten, wie das üblich ist. Ihm wurde die Rolle des Propheten Jesaja, also eine Schriftrolle, nur das Jesaja-Buch gereicht. Und er hat es da aufgemacht. Er hat nicht die passende Stelle gesucht, sondern er hat bei der Lesung aufgemacht, die dran war. Und Gott hat so vorbereitet, dass er in Jesaja 61 landet, diesen Worten, die wir gerade gehört haben. Und er liest das. Und dann sagt er nicht einfach so, das ist Gottes Wort, das haben wir jetzt mal wieder gehört, sondern er sagt, und das bin ich. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Fritz Rienecker, der Bibelausleger, schreibt, indem er diese Schrift auslegte, legte er sein Herz aus. Er sagt, ja, ich bin jetzt da. Die jüdischen Theologen haben darüber diskutiert, von wem redet der Prophet da? Spricht er von sich selbst? Spricht er von jemand anders? Und Jesus sagt, das bin ich. Um mich geht es. Gott hat mich beauftragt und mich gesalbt. Er hat mich beauftragt, gute Botschaft, Evangelium zu verkündigen. Dafür bin ich hier. Was sagt Jesus noch über sich selbst? Ja, er ist in die Welt gekommen. Warum? Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Kennt das die meisten? Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott ist voller Liebe zu den Menschen und deshalb sendet er Jesus. Deshalb gibt Jesus sich selbst hin als Opfer. Deshalb lädt Jesus uns jetzt ein, Gemeinschaft zu haben mit ihm, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Deshalb ermutigt er uns heute, seinem Wort Glauben zu schenken, weil es ein Wort ist, das lebendig ist und lebendig macht. Und da geht es nicht darum, ein paar Tipps für ein besseres Leben zu haben, sondern es geht um Leben und Tod. Oder wie es in Johannes 5 heißt, vom Tod in das Leben hindurchzudringen. Und zwar ein Leben, wir haben das eben gesagt, Jesus hat den Tod überwunden. Er hat das Leben hervorgebracht in ein unvergängliches Wesen. Nicht erst, wenn du stirbst, dann kommst du irgendwie in den Himmel, sondern Jesus schenkt dir hier ein neues Leben. Die gute Botschaft wirkt sich konkret aus. Sie bringt Heilung, sie bringt Befreiung, sie bringt Trost. Und das dürfen wir erwarten für uns, das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Gott hat die Fülle für uns. Und dann geht es weiter. Wir haben uns viel mit der Frage beschäftigt, was ist unser Auftrag, wozu sind wir hier? Jesus hat uns berufen, ihm nachzufolgen und dazu gehört auch das zu tun, was er getan hat. Wir haben das formuliert in unserem Auftrag, Hoffnungsträger zu sein in Marburg und darüber hinaus. Und darin folgen wir Jesus, der als Hoffnungsträger in die Welt gekommen ist. Wir müssen nicht alles tun, was Jesus getan hat. Ja, wir müssen nicht mehr für die Sünden der Menschheit sterben. Aber Jesus hat das Evangelium gepredigt. Er hat die Kranken geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Und dazu beauftragt er uns. Er sagt, jetzt macht ihr das weiter. Und es ist spannend, wenn wir hier diese Verse lesen in Jesaja. Jesus zitiert ja nicht dann, also er ist bei den ersten beiden Versen. In Vers 3 wird dann beschrieben, was aus den Elenden wird, die gute Nachricht empfangen, in deren Leben gute Nachricht hineinkommt, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn. Also, Bäume der Gerechtigkeit, ich weiß nicht, was du mit dem Bild verbindest, kannst denken, okay, in der Gerechtigkeit von Jesus kann ich unerschütterlich stehen. Bei Jesaja denkt vielleicht auch an die Bäume der Ungerechtigkeit in seiner Zeit. Das waren die Bäume, unter denen die Israeliten verschiedenen Götzen geopfert haben. Ja, Gott untreu geworden sind. Und diejenigen, die Heilung und Befreiung und Trost von Gott empfangen, die sollen jetzt in Gerechtigkeit, in Treue vor Gott stehen. Du kannst vielleicht auch an Psalm 1 denken, der Baum, der seine Wurzeln zum Wasser streckt, ist der aufs Wort Gottes hört. Da wo Verzweiflung war, da hat Gott neues Leben gepflanzt. Da können wir wachsen, da können wir reifen, da können wir Frucht bringen. Und wir können eine Quelle der Kraft werden für andere Menschen, die verzweifelt und gebrochen sind. Der Baum trägt Früchte, der wieder andere stärkt. In der Offenbarung lesen wir von den Bäumen, deren Blätter dienen zur Heilung für die Nationen. Also das Leben, was Jesus schenkt, das pflanzt sich fort, das geht weiter. Wir werden zum Segen für andere. Lass uns einen Blick auf diese Verheißung werfen und immer mit einer doppelten Frage. Das eine ist, was möchte Jesus an uns tun? Und das zweite, was möchte Jesus durch uns an anderen tun? Und vielleicht sagst du ja, für mich ist gerade das eine wichtiger oder das andere, aber es gehört zusammen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Das ist das Erste, er bringt Heilung. Zerbrochenes Herz, kennst du das? Selber erlebt, vielleicht längst verheilt, vielleicht ganz akut, vielleicht so wie so eine Narbe, immer wenn du dich irgendwie komisch bewegst, spürst du die wieder. Ja, wir können zerbrochenes Herz haben über das Leid, das wir selber erlebt haben, über unser Scheitern, über unsere Schuld. Jesus sagt, ich sehe dich. Jesus sagt, deine Situation ist mir nicht egal. Egal übrigens, auch wenn du bisher ohne mich gelebt hast. Ich sehe dich, ich sehe dein Herz. Ich sehe deine Schmerzen. Ich trage sie mit, ich habe sie getragen, als ich am Kreuz für dich gestorben bin. Und ich sage dir, nichts, was du erlebt hast, ist zu groß oder zu klein für Jesus. Er sagt, ich trage es, ich habe es getragen. Ich bringe dir Heilung. Und er sagt, ich möchte dich gebrauchen, ich möchte euch gebrauchen, um seine Medizin zu einer Generation von zerbrochenen Herzen zu bringen. Also Jesus sagt in den Worten des Propheten, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Seit Pfingsten dürfen wir wissen, der Geist ist mit uns. Der Geist ist in uns, er hat uns erfüllt, er erfüllt uns immer wieder neu. Er hat Wohnung genommen in deinem Leben, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist dieser Geist, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir am Werk und durch dich am Werk. Er erfüllt dich mit seiner Kraft, er beauftragt dich, er befähigt dich, Heilung zu Menschen zu bringen, an Leib, Seele und Geist. Wir erleben das hier und da. Auch Gemeinde ein Ort für Heilung ist. Körperliche Heilung, Heilung von Beziehungen. Aber ich sehne mich danach. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige hier, dass diese Gemeinde noch viel mehr ein Ort der Heilung wird. Wo Menschen und nicht einfach ein Pflaster irgendwo drauf, der irgendwie die Wunde wieder weg ist, sondern Menschen in diesen Shalom reinkommen, in diese volle Wiederherstellung Gottes. Körperlich, seelisch, in Beziehung, in ihrer Beziehung zu Gott. Und ich sehne mich danach, dass das, was wir tun, unsere Gespräche, unsere Treffen, unsere Gottesdienste, unsere Gebete, dazu dienen. Und auch, dass Gott einfach in seiner Macht unter uns ist. Dass Heilung geschieht. Einfach, weil wir in der Gegenwart Gottes sind. Wir haben das formuliert, als wir unseren Auftrag jetzt neu formuliert haben, ja, dass hier in der Gegenwart Gottes Menschen Annahme erfahren. Und zur Annahme gehört dann Heilung der Seele dazu, da gehört die geheilte Beziehung mit Gott zu und dann aber auch versöhnte Beziehung, dann geht es weiter, dass wir ganz heil werden. Das will er schenken, das will er wirken durch. Und wenn ich mich danach sehne, dann weiß ich, dass Jesus sich mehr danach sehnt. Lass uns danach ausstrecken, dass wir mehr davon sehen. Und lass uns sagen, ja, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Jesus schenkt Befreiung, das ist das Zweite. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Gnädiges Jahr des Herrn. Was ist das? In 3. Mose 25 gibt es die Bestimmung in Gottes Gesetz für das Sabbatjahr. Alle 7 Jahre soll das Land brach gelassen werden. Also man wusste noch nichts von ökologischer Landwirtschaft oder so. Es wird dann wieder entdeckt, irgendwann Jahrtausende später. Aber Gott hat gesagt, alle 7 Jahre sollt ihr das Land nicht bebauen. Ihr sollt das verzehren, was das Land von alleine hervorbringt. Und mir vertrauen, dass ich euch versorge. Und dann sollte es alle 7 mal 7 Jahre, also im 50. Jahr, das gnädige Jahr des Herrn geben oder das Erlassjahr oder Jobeljahr oder Halljahr, verschiedene Bezeichnungen. Jubilee auf Englisch. Und das war so der große Reboot. Factory Reset. Ja, kennt ihr das? So ab und zu muss man den Rechner mal platt machen, alles mal wieder neu installieren. Das war die Idee. Die, die versklavt sind, werden freigelassen. Land, das verkauft war, Häuser, die verkauft waren, gehen zurück an die ursprünglichen Besitzer. Schulden werden erlassen. Das ging los am großen Versöhnungstag, wo der Hohepriester Sühne getan hat für die Sünden des Volkes. Also erstmal erfahren wir, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Und dann vergeben wir auch uns gegenseitig. Und zwar nicht nur, dass du mich böse angeguckt hast, sondern auch die 10.000 Euro, die du mir geliehen hast. Eine ganzheitliche Vergebung, ja? Also ein großer Reboot, Gnadenzeit. Es gibt übrigens keine weiteren Aufzeichnungen im Alten Testament, dass Israel das jemals tatsächlich umgesetzt hätte. Also vielleicht haben sie es, aber es wird nirgends davon berichtet. Als Israel ins Exil geht, heißt es dann, und das Land hatte jetzt 70 Jahre Sabbat und hat sozusagen die ganzen Sabbate, die sie nicht gehalten hatten, nachgeholt. Aber der Punkt ist, da ist der große Versöhnungstag, da wird die Beziehung mit Gott wiederhergestellt und dann kommt diese große Befreiung, Erlass von Schuld, Gefangene werden freigelassen. Und wir feiern einen Versöhnungstag, an dem der große, einmalige Hohepriester sich selber geopfert hat. Jesus ein für alle Mal Vergebung erworben hat für uns. Und es ist interessant, bei Jesaja, ich hab das gehört, ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Da kann man jetzt schon in der Formulierung bei Jesaja überlegen, okay, ist ein Jahr der Gnade und ein Tag der Vergeltung. Das kriegt man schon eine Idee, wie Strafe und Gnade bei Gott in Relation stehen oder in Proportion. Aber interessant ist, als Jesus das liest in der Synagoge in Nazareth, lässt er das weg. Vielleicht habt ihr das mal erlebt bei Predigern, die lesen den Bibeltext vor und dann lassen die so die irgendwie Psalmen und dann kommt zwischendurch so ein Vers und schlag alle meine Feinde tot oder so. Das lassen die dann weg so und machen dann hinterher wieder weiter. Jesus hat hier nicht einfach die unangenehmen Stellen weggelassen, sondern er sagt, ich bringe nicht einen Tag des Zorns für euch, weil ich den Zorn auf mich nehme, weil ich ans Kreuz gehen werde, weil ich diese Vergeltung tragen werde. Und deshalb ist für euch Gnade da. Und dann beginnt, so wie im Plan zumindest in 3. Mose mit dem Versöhnungstag, dass dieses Erlassjahr oder gnädige Jahr anfangen soll, beginnt jetzt ein Erlassjahr, was nicht 365 Tage dauert, sondern was bis heute andauert. Das ist die Gnadenzeit, in der wir leben, in der das Evangelium verbreitet wird, in der Menschen Jesus finden, durch Jesus Wiederherstellung finden, bis Jesus wiederkommen wird und es ja dann einen Tag des Gerichts geben wird. Da ist er ganz klar. Aber jetzt ist diese Zeit, wo Befreiung aus der Gefangenschaft möglich ist. Und das gilt wieder dir ganz persönlich. Wenn du dich gefangen fühlst in deiner Schuld oder auch in deiner Grübelei, wenn du gefangen bist in Gedanken von Ablehnung, wenn du gefangen bist in Abhängigkeiten, in okkulten Praktiken, dann sage ich, Jesus ist gekommen, um dich in die Freiheit zu führen. Du musst nicht gefangen bleiben. Amen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gilt, was sein Wort sagt. Das ist grundsätzlich so, ja? Gottes Wort gilt. Und wir müssen dann gucken, für wen gilt es? Für die, die zu Jesus gehören. Gilt, zur Freiheit hat Christus dich befreit. Galater 5,1. Und dann geht es übrigens weiter, so steht nun fest. Und wer weiß es? Ja? Joch der Knechtschaft. Knecht der Jochschaft, das ist auch schön. Genau, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Also, Jesus hat dich freigemacht, lass dich nicht wieder einfangen. Ja, lass dich nicht wieder versklaven von irgendwas. In ihm bist du frei von allem, was dich bedrängen will. Und manchmal leben wir so, als wenn wir immer noch, ja, als wenn wir immer noch in Gefangenschaft sind und ach ja, ich komme hier nicht raus und du sitzt immer noch in diesem Käfig, aber die Käfigtür ist längst offen oder sogar abmontiert. Und Jesus sagt, komm, komm raus, komm in die Freiheit. Du musst dich nicht mehr gefangen halten lassen. Und er will dich gebrauchen, um andere in die Freiheit zu führen. Um anderen davon zu erzählen, was du erlebt hast. Ja, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, aber behalte es auch nicht für dich, was er dir Gutes getan hat. Teile es mit anderen. Hier, ich war gefangen in Selbstanklage, in was weiß, in meiner Scham und jetzt bin ich frei. Willst du wissen, was passiert ist? Du willst wissen, wie das passiert ist? Ich glaube, es gibt Menschen, die warten darauf, dass ihnen das jemand erzählt. Heilung, Befreiung. Und das Dritte, wovon Jesaja spricht, wovon Jesus spricht, ist Trost. Das ist in Vers 2 und Vers 3, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Was für ein Tausch. Also Asche hat man sich so aufs Haupt gestreut als Ausdruck von Trauer, von Verzweiflung. Das ist hier wo, aber ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Auch wenn du nicht genau weißt, wie ein Trauerkleid hier damals aussah. Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Das ist das Angebot. Es gibt verschiedene Arten von Trauer. Es gibt Trauerphasen, die sind einfach ein Ausdruck von Liebe. Die müssen wir nicht abkürzen, wenn du jemanden verloren hast, den du sehr geliebt hast. Und dann komme ich nicht und lege dir die Hand auf, dass die Trauer weg ist. Ja, dann geh durch diese Zeit durch, ehre diesen Menschen damit. Aber du musst nicht alleine da durchgehen. Du musst nicht trostlos da durchgehen. Da gibt es Trost, was einfach heißen kann, da ist jemand, da sind andere, da weiß ich, Jesus sieht mich und er geht mit mir auch durch diesen Schmerz hindurch. Es gibt auch eine Traurigkeit nach Gottes Willen. So drückt Paulus das aus in 2. Korinther 7. Es gibt, manchmal will Gott, dass du traurig bist. Wusstest du das? Schreibt man selten auf Postkarten. Aber da geht es um die Traurigkeit über meine eigene Sünde, die mich zur Buße führt, die mich dazu bringt, zu Jesus zu gehen und sagen, bitte vergib mir. Es tut mir leid, was ich getan habe. Das ist gut, wenn du diese Trauer spürst. Und es ist gut, wenn du dann nicht da drin festhängst und dich selber anklagst und rumgrübelst, warum dir das schon wieder passiert ist, sondern wenn sie dich dann wirklich zu Jesus bringt, wirklich ans Kreuz bringt, wirklich in die Freiheit bringt. Ja, Luther spricht von der fröhlichen Buße. Nicht, weil es so fröhlich ist, wenn ich meine Sünde erkenne, aber so fröhlich ist, wenn ich sie vergeben kriege. Wie toll ist das? Ich kann die Schuld fröhlich am Kreuz lassen. Deshalb ist uns das übrigens sehr wichtig. Wir feiern Abendmahl jede Woche. Wir wollen es auf eine würdige Weise feiern, nicht irgendwie Larifari, ne? Als wenn es gar nichts Wichtiges wäre. Aber bitte nicht so, wie leider manche Kirchen, manche Leute erlebt haben, dass du denkst, du bist auf deiner eigenen Beerdigung die ganze Zeit. Ja, und alle haben solche Gesichter. Nein, wir können ernst sein, ja, aber wir können auch fröhlich sein. Weil Jesus uns frei macht, weil er uns vergibt, weil er uns neues Leben gibt. Es gibt auch eine Traurigkeit, die einfach an der Last der Welt leidet. So eine allgemeine Schwermut oder Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt es dann keine Worte oder Argumente, die besonders viel bringen. Aber ich bin überzeugt, auch da in diese Dunkelheit hinein leuchtet Jesus. Mit seinem Licht. Mit dem Licht seines Evangeliums. Und da können wir unser Licht leuchten lassen, wo Menschen ohne Hoffnung sind. Wir sagen, was ist diese Welt? Es geht alles den Bach runter, alles nur noch Chaos. Es geht nicht darum zu sagen, ach Kopf hoch, so schlimm ist doch gar nicht. Oder jetzt hör mal auf, traurig zu sein. Aber darauf hinzuweisen, da gibt es ein Licht. Da gibt es eine Hoffnung. Da gibt es jemand, der die Hoffnung in Person ist. Und die Kriege hören dann nicht auf einmal auf und das Elend in der Welt. Aber es kriegt eine andere Perspektive, weil du nicht allein mit diesem Leiden bist. Jesus ist da und er berührt Herzen. Da, wo jetzt Bedrückung ist, will er Lobpreis wachsen lassen. Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Also nicht der betrübte Geist wird trainiert, dass der jetzt Loblieder singt, aber darunter ist er immer noch genauso dunkel, sondern Jesu Licht kommt in diesen Geist hinein und verwandelt ihn. Ja? Das ist das, was er dir schenkt und das ist, was er durch dich schenkt. Wenn du selber das Gefühl hast, vielleicht gerade jetzt, hinter so einem dunklen Schleier zu leben, dann darf ich sagen, mach dich gefasst. Jesus möchte dich erleuchten. Er möchte dich wärmen mit seinem Licht. Ja, sein Licht ist nicht so ein Suchscheinwerfer, so Halogen, was dich irgendwie durchleuchtet und verbrutzelt, sondern es ist ein heilendes Licht. Das ist so, wenn du nach einem langen Winter dich wieder in die Sonne stellst, kommt sein Licht in dein Leben. Er will dir schenken, dass das Schwere von dir abfällt, dass du zu ihm jubeln kannst und dass du das weitertragen kannst. In 2. Korinther 1, Moment. Hier seht ihr, dass ich den Epheserbrief besonders liebe. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Womit? Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Heilung, Befreiung, Trost. Die Einladung gilt. Jesus verspricht große Dinge. Und ich erzähle euch, dass ich spreche diese Einladung für euch aus, nicht, wenn ich das mir selber ausdenken würde, würde ich denken, Junge, du nimmst den Mund ganz schön voll. Sagen wir, alles Schwere wird von dir abfallen. Ich bin überzeugt, Jesus nimmt den Mund nicht zu voll. Jesus ist der, der es tatsächlich tut. Und es kann manchmal schnell gehen, es kann manchmal ein Prozess sein, es kann ein Weg sein, das haben wir alles nicht in der Hand. Aber du bist eingeladen, dich darauf einzulassen. Und es ist genug für jeden da. Und da, wo du merkst, ja, ich brauche ihn neu, ich habe das vielleicht zugedeckt, einfach hier weiter irgendwie mitgemacht, aber darunter ist es irgendwie dunkel, da komm doch jetzt zu ihm, sprich ihm, sag ihm das. Sprich das aus vor ihm, jetzt im Gottesdienst, nachher mit dem Gebetsteam. Nimm das nicht wieder mit nach Hause, was er dir zeigt. Nimm sein Angebot an. Empfange für dich Heilung, Befreiung, Trost, das, was du brauchst. Und dann gilt es, er will uns auch für Großes gebrauchen. Und die Idee ist nicht, dass Verwundete und Trauernde und Versklavte sich hier wohlfühlen und mal eine Pause haben und dann wieder raus in die Dunkelheit gehen, sondern dass sie wirklich Heilung und Trost und Befreiung erfahren. Dafür hat er uns geheilt und getröstet und befreit. Dafür hat er uns berufen. Dafür, ihr Lieben, sind wir Gemeinde. Und ihr Lieben, dafür möchte ich mein Leben einsetzen. Dass Menschen verwandelt werden durch die Gnade und durch die Kraft Gottes. Wenn sich da 5000 Menschen in Korea treffen, dann geht es nicht darum, eine schöne Konferenz zu haben, sondern darum, dass 3 Milliarden Menschen auf der Welt keinerlei Zugang zu dieser Botschaft haben. Und vielleicht sind es auch 4 Milliarden. Und dass wir Wege finden müssen, sie auch zu erreichen. Aber es fängt eben auch hier an, da wo wir sind. Lass uns danach ausstrecken und lass uns um offene Augen bitten für die Not um uns herum, dass wir die Menschen sehen. Und dass wir das Licht und die Liebe von Jesus zu ihnen bringen können. Aus dem Reichtum, den er uns geschenkt hat. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Amen.